Geruchsverlust, starke Müdigkeit, wiederkehrende Kopfschmerzen und ähnliches. Wenn Symptome wie diese nach einer Coronavirus-Infektion andauern, dann spricht man von Long-Covid. 46.000 Menschen waren deshalb in Österreich in den vergangenen 12 Monaten im Krankenstand. Wie viele tatsächlich von Long-Covid betroffen sind, ist aufgrund fehlender Daten aber unklar. Studien sprechen von 10-15%. Einige davon werden in Wien in der neurologischen Post-Covid-Ambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie, die im Frühling 2021 eingerichtet worden ist, behandelt.
Einer der Hauptgründe war, warum wir das eingerichtet haben, ist natürlich nicht nur eine Versorgungsmöglichkeit zu bieten für Betroffene. Das steht natürlich in erster Linie. Das zweite ist aber auch eine gewisse Systematik in diese Vielzahl von Beschwerden hineinzubringen.
Thomas Berger forscht im Bereich der Neurologie zu Long-Covid. Auf welchem Stand die Wissenschaft derzeit dazu ist und ob es Grund zur Sorge gibt, erzählt er in dieser Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstehe. Mein Name ist Mari Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich versuche in diesem Podcast nicht nur ein bisschen Licht in so manches Dunkel zu bringen, sondern auch das Austria Center Vienna ein bisschen besser kennenzulernen. Von Podcast-Folge zu Podcast-Folge wandere ich deshalb also durchs Haus, um ein bisschen von dem Flair zu inhalieren, das die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während der größten Kongresse des Landes hier erleben dürfen. Heute sitze ich im sogenannten Panorama Walk, einem von Glas und Holz geprägten Teil des riesigen Gebäudes, in dem übrigens gerade fest umgebaut wird. Ja, und auf dieser Ebene sind einige der großen Hallen, die während der Kongresse bespielt werden. Und wenn ich die Augen jetzt zumache und mich ganz stark konzentriere, dann kann ich die Crème de la Crème der heimischen Wissenschaft fast riechen. Wenn ich an Long-Covid leide, einer Folgeerscheinung einer Corona-Infektion, dann kann ich das mit dem Riechen wahrscheinlich nicht so gut. Und damit bin ich auch schon mitten im heutigen Thema, von dem gefühlt alle reden, von dem aber keiner so recht weiß, was es genau ist. Mein Long-Covid-Experte ist heute Thomas Berger. Er ist Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie und er ist Leiter der Uniklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Wien. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Kann ich das vereinfacht so sagen, wenn ich Long-Covid hätte, also eine Folgeerscheinung einer Covid-19-Erkrankung, würde ich jetzt wirklich nichts riechen können? Oder was genau bedeutet Long-Covid?
Naja, das nicht riechen können ist ein Teil eines möglichen Long-Covid-Syndroms. Wie der Name schon ausdrückt, Long heißt das lang anhaltende Beschwerden nach einer entweder SARS-CoV-2-Infektion oder tatsächlich einer Covid-19-Erkrankung bestehen.
Und ist Long-Covid jetzt gleich Long-Covid? Also was kann da alles dazu zählen? An welchen Beschwerden kann man das Long-Covid-Syndrom, wenn man so möchte, festmachen?
Ich meine, es gibt eine Definition von Kollegen aus Großbritannien, die eben sagen, zwischen akutem Covid, was eh klar ist, das ist im Rahmen einer Infektion mit allen möglichen Beschwerden bis zu diesen schwersten Beschwerden, wo Menschen auf Intensivstationen sein müssen. Und dann gibt es sogenannte Folgeerscheinungen. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand irgendeine Beschwerde, eine Erkrankung hatte und an den Folgen dieser Erkrankung leidet. Das gehört natürlich schon auch in das Long-Covid hinein. Dann, das ist jetzt aber nicht das Verwunderliche, weil das kennen wir ja von vielen Erkrankungen oder Diagnosen, auch neurologischen. Das Problem ist eher, wenn eine SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19-Erkrankung überstanden ist und danach Beschwerden auftreten, die es vorher noch nicht gab. Und das ist eher das, was man dann als Post-Covid-Syndrom bezeichnet.
Sie haben ja mit Ihrem Team an der Medizin-Uni Wien eine der ersten Post-Covid-Ambulanzen in Österreich eingerichtet, eben für den Bereich Neurologie. Vielleicht noch kurz dazu, Neurologie ist ja die Lehre des Nervensystems, ganz grob gesagt. Was sind denn die konkreten Beschwerden, mit denen die Menschen in diese Ambulanz kommen und wie wird da vorgegangen, um da überhaupt festzustellen, hat das etwas mit Post-Covid zu tun?
Was wir eingerichtet haben mit dieser neurologischen Post-Covid-Ambulanz, ist, dass sich Betroffene mit subjektiven Beschwerden neurologischer Art anmelden können. Dann wird ein kurzer, aber relativ knapper Fragebogen mit ihnen durchgegangen, was denn die Art der Covid-19-Beschwerden sind, neurologischen. Und dann bekommen die einen Termin. Der Grund ist der, dass wir eben tatsächlich nur subjektiv neurologische Beschwerden untersuchen wollen. Und da steht im Vordergrund sicherlich diese Fatigue, also das heißt diese rasche Ermüdbarkeit oder auch die körperliche sozusagen verminderte Leistungsfähigkeit. Das zweite sind Konzentrationsbeschwerden und das dritte sind Schlafstörungen.
Also wenn man all das nach einer Corona-Infektion bei sich bemerkt, kann man in die Ambulanz kommen?
Naja, man kann sich also, man meldet sich an und dann bekommt man einen Rückruf mit eben diesem Fragebogen. Einfach, weil wir sicher sein wollen, auch aus Ressourcengründen, dass wir also mit Menschen zu tun haben, die neurologische Beschwerden haben. Und dann kommt also eine potenzielle Kaskade an Untersuchungen, je nachdem, was für ein Beschwerdebild ist. Also zum Beispiel, wenn jemand über Konzentrationsstörungen klagt oder andere kognitive Störungen, dann wird eine neuropsychologische Testbatterie durchgeführt, die ist meistens relativ exzessiv, um festzustellen, wo ist das Problem. Oder was gibt es zusätzlich an Problemen, die vielleicht jemandem gar nicht aufgefallen sind?
Was wird da zum Beispiel gemacht? Können Sie ein paar Beispiele bringen?
Da geht es um Gedächtnis, da geht es um Aufmerksamkeit, da geht es um Konzentration, da geht es um sogenannte exekutive Funktionen, also Handlungsdurchführungen. Da geht es aber auch um Testen von Sprachverständnis und Sprachmotorik. Alles, was mit irgendwie unseren kognitiven Leistungen zu tun hat. Plus, und das muss man auch dazu sagen, es werden dabei auch Depressionsskalen abgefragt, weil natürlich auch Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten sehr stark von unseren Stimmungen abhängen. Und jeder von uns, der schon einmal eine anständige Grippe hatte, weiß, wie das ist. Man will am liebsten nur die Decke über den Kopf ziehen, nichts hören, nichts sehen, nichts lesen, nichts essen, sondern nur schlafen. Und das ist etwas, was man natürlich auch bei so einer kognitiven Untersuchung, neuropsychologischen, ausschließen muss, dass das stimmungsabhängig ist.
Wie ist da die Erfahrung? Wie viele Menschen kommen da in der Woche zu Ihnen und was konnten Sie von den bisherigen Untersuchungen schon ableiten?
Also ich meine, einer der Hauptgründe war, warum wir das eingerichtet haben, ist natürlich nicht nur eine Versorgungsmöglichkeit zu bieten für Betroffene. Das steht natürlich in erster Linie. Das zweite ist aber auch eine gewisse Systematik, in diese Vielzahl von Beschwerden hineinzubringen. Nicht? Ich meine, wir reden oder spekulieren über Dinge, von denen wir eigentlich nicht wirklich gute Evidenz haben. Und ich glaube, gerade an einer Uniklinik ist es, glaube ich, von enormer Bedeutung, da auch eine gewisse Systematik hineinzubringen. Das heißt, wir wollen wissen, bei Menschen, die sich bei uns melden mit Beschwerden, inwieweit tatsächlich neurologisch fassbare Beschwerden bestehen. Und wir haben bis jetzt nicht wirklich viele harte, fassbare neurologische Ursachen für die Beschwerden von Menschen gefunden. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, dass aber die Leute trotzdem Beschwerden haben und wir herauskriegen müssen, womit denn das zu tun haben könnte.
Das heißt, wenn man jetzt bei Ihnen auf der Ambulanz war und es kommt heraus, neurologisch lässt sich da nichts Konkretes feststellen, wie geht es dann weiter?
Naja, es geht dann insofern weiter, dass natürlich das, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass die Beschwerden nicht neurologischer Art sind, aber dafür anderer Art. Ich sage jetzt als Beispiel, wenn jemand eine Lungenentzündung hatte und aus dem heraus eine geringe körperliche Belastbarkeit, dann ist das kein neurologisches Syndrom, sondern dann ist das die Folge der Lungenentzündung und dann gehört das auch fachärztlich, pulmologisch bei einem Lungenfacharzt, dem Facharzt abgeklärt. Aber die Patientin kommt ja mit dieser Ermüdbarkeit nicht und denkt sie, das ist was Neurologisches. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, was nicht so selten ist und deswegen auch entsprechende Einrichtungen ja in Österreich gibt, die da entsprechende Rehabilitationsmaßnahmen anbieten. Und das Spektrum geht so weit, dass wir auch sagen müssen, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, was die Ursache ist. Ich glaube, das ist auch legitim. Das muss man sich auch trauen zu sagen, weil es muss nicht immer im Moment eine Erklärung für alles geben. Und es geht auch darum, dass manche Menschen eine körperliche Reaktion auf die Bedrohung durch die Pandemie an sich haben. Und das würde dann im weitesten Sinne unter psychosomatische Beschwerden fallen. Endeffekt geht es darum, die Beschwerden von den Betroffenen ernst zu nehmen und halt richtig zu routen und auch richtige Therapiemöglichkeiten in die Wege zu leiten, weil das Schlechteste ist, eben Menschen mit Ängsten, Sorgen oder Beschwerden sich allein überlassen.
Ich höre heraus, dass was Long-Covid betrifft, es schon noch sehr, sehr viele Fragezeichen gibt, eben viele Fragen, die noch nicht beantwortet werden konnten. Beim Europäischen Neurologenkongress in Wien, der auch 2021 stattgefunden hat, hier im Austria Center Vienna übrigens, da war ja Long-Covid auch ein großes Thema. Woran wird es denn derzeit aus neurologischer Sicht, was Long-Covid betrifft, konkret geforscht?
Es sind wie immer zwei wesentliche Pfeiler oder Säulen. Der eine ist eben, so wie ich schon vorhin angedeutet habe, eine Systematik. Von welcher Dimension reden wir da überhaupt? Ist alles, was als solches bezeichnet wird, auch tatsächlich ein neurologisches Long-Covid-Syndrom? Hat das was mit Neurologie zu tun? Und welche Zahlen haben wir? Und zwar deswegen, dass es nicht nur um einer wissenschaftlichen Befriedigung zu entsprechen, sondern das hat ja Konsequenzen, nicht? Ich meine, wenn 15% der österreichischen Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, angeblich ein Long-Covid hätten, dann reden wir plötzlich von 100.000 Österreicherinnen und Österreichern. Und das ist natürlich eine Zahl, die dramatisch hoch ist. Also das heißt, wir müssen einmal die Grundlage schaffen. Und das Zweite ist natürlich immer die Ursache, nicht? Wieso kommt es dazu? Die einfache Lösung ist immer, die Folgeerscheinung ist simpel, nicht? Das ist jetzt etwas trivial ausgedrückt, so wie wenn man sich das Bein bricht und jedes Mal, wenn das Wetter umschlägt, die Bruchstelle spürt, ist natürlich auch nicht das Bein neu gebrochen, aber man leidet an der Folgeerscheinung. Und ähnlich ist es natürlich auch bei Covid-19, wenn dann neurologische Symptome, Sie haben es vorhin erwähnt, zum Beispiel die Geruchs- und Geschmacksstörung, wenn die persistiert, also anhält, dann ist es klar, dass das Folgeerscheinung. Da brauche ich nicht lange nachdenken, was die Ursache ist. Eher sind es dann eben diese anderen, vielfach auch schwierig fassbaren Symptome, die Menschen berichten und auch haben, da die tatsächliche Ursache zu finden, weil das sehr ähnlich ist gegenüber anderen Infektionserkrankungen, wo wir auch nicht genau wissen, wo denn das wirklich herrührt, aber offensichtlich mit der Infektion selber im Zusammenhang steht.
Mhm. Gibt es jetzt Grund zur Besorgnis, was Long-Covid betrifft? Und vielleicht können Sie nochmal darauf eingehen und Vergleiche bringen eben zu anderen Folgeerscheinungen von anderen Infektionen.
Also prinzipiell glaube ich nicht, dass es ein Grund zur Sorge ist. Die Pandemie an sich ist ja sorgenbehaftet genug, muss man sagen. Und das muss man auch nochmal betonen, nicht? Ich meine, es ist ja nicht jeder, der eine im Rahmen der Pandemie eine Infektion hat oder gar Beschwerden eben hat. Es ist ja die Sorge auch bei denjenigen, die nicht erkrankt sind. Und ich meine, da gibt es ja auch sehr gute Untersuchungen, zum Beispiel vom Kollegen Pi aus Krems, der bei Menschen, ich glaube bei 1000 Österreicherinnen und Österreichern, die nicht eine Infektion hatten, aber die Auswirkungen der Pandemie auf Schlaflosigkeit, auf Ängstlichkeit, auf Depression untersucht hat. Und es ist im Vergleich zur Vorpandemiezeit alle diese drei Dinge um ein Viertel gestiegen, um 20% mehr bei Menschen, die nicht von Covid betroffen sind, aber von der Pandemie. Grundsätzlich bereitet mir das mehr Sorge mit der gesamtgesellschaftlichen Auswirkung als die Sorge um Long-Covid. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich jede Einzelschicksal oder jede individuelle Situation immer dramatisch genug ist. Und wie Sie richtig sagen, wenn Menschen auch mit nicht fassbaren Symptomen oder nicht gut fassbaren Symptomen, eher berichteten Symptomen, dann auch in eine Schleife geraten, wo sie belächelt werden, wo sie nicht ernst genommen werden, dann ist ja das noch einmal getoppt in dieser quasi Beschwerde im Zuge dieser Pandemie. Also ich glaube, da ist eher die Sorge, dass diese Menschen links liegen gelassen werden. Und auch wenn ich nochmal betonen kann, dass nicht der Großteil der Beschwerden keine neurologische Ursache haben, dann haben sie aber trotzdem eine Ursache. Und selbst wenn es die Ursache ist, dass es um die Sorge der Pandemie zusammenhängt, ist es auch etwas, was letztlich einer Hilfe bedarf. Oder zumindestens, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen schon wichtig, zu zeigen, dass das keine dramatische Folge einer vorhergehenden Erkrankung ist, sondern dass das zeitlich begrenzt ist. Das ist zwar belastend jetzt, aber dass möglicherweise das in dem einen oder anderen Monat sich wieder bessert.
Die Kaffeepause.
Bei jedem Kongress, bei jedem großen gibt es natürlich auch Pausen. Da wird, weiß ich nicht, was machen Sie eigentlich in einer Pause während eines Kongresses? Wie ist das beim Europäischen Neurologenkongress?
Naja, also in erster Linie dienen die Pausen dazu, halt nicht so wie in der Schule, wie er im Vortragssaal sitzt und andächtig einem Sprecher, einer Sprecherin zuhören, dass wir auch die Pausen zum Schnattern und zum Quatschen und zum zufällig Treffen von Kolleginnen und Kollegen nützen. Das ist ja auch im Vergleich zu den virtuellen Settings, die wir jetzt haben, auch der dramatische Nachteil, dass eben nichts zufällig passiert.
Menschen wie ich haben von Wissenschaftlern spezielle Vorstellungen. Ich habe das Gefühl, sie beschäftigen sich den ganzen Tag, 24 Stunden, nur mit Wissenschaft und mit Fachthemen und alles ist sehr komplex und kompliziert. Was ist denn so das Banalste in Ihrem Leben, würden Sie sagen, was Ihr Interesse betrifft?
Also das Banalste, weil es am leichtesten durchführbar ist, ist Lesen. Aber
wissenschaftlicher Fachzeitschrift.
Nein, nicht nur. Ich meine, es ist schon so, Sie haben natürlich recht, ich weiß, das Bild des Wissenschaftlers in der Studierstube, das gibt es schon natürlich auch. Und man muss es insofern auch sagen, und jeder, der wahrscheinlich das so wie ich macht oder sieht, würde leugnen, dass das eine rein 8 bis 16 Uhr oder 18 Uhr Tagesarbeit ist, sondern das hat natürlich auch was mit dem eigenen Hobby oder man hat es zum Hobby gemacht und es ist natürlich extrem getrieben von der Neugier, etwas Neues entdecken zu wollen, etwas mit Hand und Fuß entdecken zu wollen und vielleicht auch getrieben ein bisschen von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, zu sagen, man möchte ganz wichtig werden, aber gleichzeitig schon auch etwas zu finden, was einer breiteren Öffentlichkeit zugute kommt. Das ist aber gepaart natürlich, ich meine, jeder braucht auch ein Auslüften und wie gesagt, da gibt es banale Dinge, wie zum Beispiel, ich nutze einmal in der Woche eine Zugfahrt, die mich sozusagen aus dem beruflichen Alltag herunterbringt und gleichzeitig auch in mein Wochenende hineinbringt.
Das heißt, Sie fahren jetzt aber nicht mit dem Zug des Zugfahren Willens, sondern weil Sie von A nach B müssen.
Also genau, also es ist nicht so, dass ich also ein Eisenbahnfan bin.
Gibt's auch.
Ja, die gibt's auch, die dann im Keller die kleinen Eisenbahnanlagen haben. Nein, ich fahre also tatsächlich, weil ich von A nach B möchte, sprich von meinem beruflichen Dasein in Wien, in mein Wochenenddasein nach Tirol.
Sie haben die Eisenbahn erwähnt, die manche im Keller stehen haben. Was steht denn bei Ihnen im Keller?
Im Keller steht das eine oder andere Sportgerät, was aber ich meinem unmittelbaren Umfeld, insbesondere meiner Frau, entsprechend zu wenig nutze.
Kommen wir wieder zurück zu unserem Hauptthema Long-Covid. Wir haben ja jetzt schon einiges darüber erfahren, also welche Beschwerden es geben kann als Folgeerscheinung einer Corona-Infektion, wo man sich hinwenden kann, nämlich auch an eine neurologische Ambulanz, wenn man neurologische Beschwerden hat, dass es noch sehr, sehr viele Fragezeichen gibt und viel Information, von der man oft nicht genau weiß, wie lässt sie sich einordnen. Deshalb sprechen wir ja heute auch darüber. An dieser Stelle würde ich immer ganz gerne über Tipps sprechen, die man als Betroffene, als Betroffener sich so mitnehmen kann in den Alltag. Was würden Sie da denn raten, wenn eben zum Glück aus medizinischer Sicht alles in Ordnung ist? Was sollen die Betroffenen dann tun?
Ich glaube, das ist ein guter Tipp, ist, dass der Großteil der Beschwerden transient ist, also das heißt passagier. Auch beim Passagier heißt, dass das Wochen oder Monate anhalten kann.
Aber was heißt, es vergeht? Also transient und Passagier heißt, es vergeht
ganz
wieder.
Ganz genau, ja. Und ich glaube, wenn egal welcher Art, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Ermüdbarkeit, schlechte Regenerationsfähigkeit, also diese Fatigue, ich glaube, das Wesentliche ist immer sich versuchen, an körperliche Leistungsfähigkeit heranzubringen. Das heißt also, ähnlich wie im Spitzensport oder auch von mir aus im Hobbysport, sich mit einem gewissen Trainingsprogramm wieder heranzutasten.
Und das soll man aber alles, ich halte es nochmal fest, tun, nachdem man abgeklärt hat, dass es eben nichts aus medizinischer Sicht, nichts Schwerwiegendes ist.
Ich kann jetzt nur für die Neurologie reden, nicht? Das heißt ja nicht zu sagen, Sie haben nichts Neurologisches zu jemandem und deswegen lassen wir Sie fallen wie eine heiße Kartoffel, sondern was wir natürlich schon versuchen, ist dann jemanden auch zu routen in eine richtige Betreuungsmöglichkeit, wenn das jetzt ernsthaft zur Debatte steht. Ernsthaft meine ich, wenn jemand schwere Symptome, der sagt, ich kann nur im Bett liegen, weil sobald ich mich aufsetze, kippe ich schon wieder um, weil ich so müde bin, oder ich kann keine drei Stiegen steigen, dann kann man nicht sagen, ja, Sie werden das schon wieder hinkriegen, sondern da ist vielleicht gut, sich mit einem Physiotherapeuten, einer Physiotherapeutin oder auch vielleicht in eine Rehabilitationseinrichtung zu begeben, um mit Hilfe und unter Anleitung da eine Verbesserung wiederherzustellen. Deswegen meine ich das ernsthaft.
Ich habe heute gelernt, dass Long-Covid durchaus eine schwerwiegende, vor allem was so das eigene Wohlbefinden betrifft, Erkrankung sein kann. Dass da auf jeden Fall noch viel in der Forschung zu tun ist, um herauszufinden, wie man behandeln kann, woher die Dinge kommen, was die Ursachen sind. Dass man auf jeden Fall als Betroffene oder Betroffener dranbleiben sollte und ja, wenn nichts gefunden wird, einfach selbst weiter Initiative ergreifen sollte und unterschiedliche Ärztinnen oder Ärzte aufsuchen sollte. Vielleicht zum Schluss noch ein Tipp von Ihnen. Die Neurologie ist ja die Lehre des Nervensystems. Kann man irgendwas tun, um generell seine Nerven zu stärken in Zeiten wie diesen, wo alles sehr unsicher ist?
Wenn man jetzt die drei größten neurologischen Erkrankungsbilder hernimmt, Schlaganfall, Demenzerkrankungen, aber auch Kopfschmerzen, dann kann man sehr viel an den Risikofaktoren, also sprich an der Vorbeugung, arbeiten. Und das, ich meine, das ist zwar extremst banal, ja, aber es hat was mit gesundem Lebensstil zu tun. Und der gesunde Lebensstil ist nicht nur Gewicht abnehmen und nicht rauchen und nicht zu viel trinken, sondern das hat auch was, gerade aus neurologischer Sicht, sehr viel mit Train Your Brain zu tun. Ja. Das heißt, diese blöden Sprüche, mit denen wir in der, oder ich zumindest in der Jugend konfrontiert war, lebenslanges Lernen eingetrichtert bekommen, das hat aus neurologischer Sicht natürlich was extrem Sinnvolles. Das heißt, es geht nicht darum, jeden Tag Sudokus zu lösen. Es geht sich beschäftigen mit Dingen, die einen Lernfaktor haben. Und das wiederum hat damit zu tun, natürlich mit sozialer Interaktion und Neugier. Und es ist eindeutig nachgewiesen, dass unter anderem neben diesen Hardcore-Risikofaktoren für manche Erkrankungen es genau um diese soziale Interaktion, um die Neugierde, um die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, um kulturelle, sportive, Sprachlernen, was weiß ich was alles. Aber das sind Dinge, die alle dazu präventiv geeignet sind, um doch einem ganz erheblichen, erklecklichen Anteil neurologischer Erkrankungen vorzubeugen.
Verstehe. Und alles Gute für Ihre Arbeit weiterhin.
Ja, danke. Es war ein besonderes Vergnügen.
In der nächsten Podcast-Folge erzählt eine von Long-Covid betroffene Frau, wie sie sich langsam wieder in ihren gewohnten Alltag zurückgekämpft hat und was sich seit ihrer Corona-Erkrankung auch zum Positiven verändert hat.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.